meisterlich. Der Pen and Paper Podcast rund um Spielleitung mit Anjo Tschernig und Sid Brammer.
Seid uns gegrüßt und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Meisterlich, unserem Pen and Paper Podcast zum Thema Spielleitung. Ich bin Anjo.
Und ich bin Sid. Und wir sind zwei Spielleiter mit einer bescheidenen Menge an Spielleitungserfahrung, die hier in jeder Podcast-Folge euch zu einem Thema der Spielleitung ein bisschen Handverlesenes an die Hand geben, ihre Erfahrung teilen und euch vielleicht um den ein oder anderen Fallstrick herumführen, in dem wir uns irgendwann mal verheddert haben.
Sehr schön. Na gut, dann lass uns doch gleich loslegen, würde ich sagen. Sid, worauf stürzen wir uns denn heute in unserer ehrbaren Mission, möchte ich sagen, angehende Spielleiter und Spielleiterinnen mit dem ein oder anderen Stück Veteranenwissen zu versorgen?
Nein.
Nein. Okay. Gut, das ist spannend, weil diese Verweigerungshaltung, die kenne ich sonst eigentlich nur von meinen beiden kleinen Halborks zu Hause. Also weißt du, wenn man so einen Blumenstrauß an wohlmeinenden Vorschlägen wickelt und dann bekommt man die Antwort vom fucking Neinhorn. Ihr habt euch abgesprochen, nehme ich an, ja?
Nein, von wegen, ganz im Gegenteil, lieber Anjo. Okay, ich löse auf. Wir erfüllen heute erstmals einen Wunsch unserer Community.
Oh, da liegt der Haas im Pfeffer. Du engelszüngiger Teufel, du.
Da liegt der Hund begraben. So ich nämlich.
Ahne es.
Ich jetzt richte ich mal das Wort nicht an dich, sondern an euch da draußen. Vielen lieben Dank, dass ihr uns so fleißig Ideen, Anregungen und Wünsche zukommen lasst. Einige von euch wollten nämlich gerne, dass wir mal Content für Spielerinnen und Spieler machen. Und ja, jetzt ist es irgendwie so eine kleine Pattsituation zwischen unserem Wunsch, euch eure Wünsche zu erfüllen und dem Tatbestand, dass wir ja eigentlich ein Spielleitungspodcast sind. Also
ja, das ist schwierig. Also würde ich sagen, moderieren wir ab. Gebt uns gerne eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Spielt schön und mögen die Bürzel nie verbogen sein.
Okay, nee, Anja, lass uns mal einen Kniff anwenden und heute mal eine Folge darüber machen, wie wir als Spielleiter Spielerinnen und Spieler eigentlich sehen. Also wie sehen wir Spielerinnen und Spieler aus der Perspektive des Dungeon Masters, der Game Masterin, des Meisters?
Ah, das heißt, wir schwelgen in den besten Erinnerungen, die wir haben und sammeln dann vorbildliche Wünsche und richten sie an die Spielerschaft?
Nein, ganz genau nicht so. Wir sprechen heute nämlich über die Spielrunde aus der Hölle. Also über das Allerschlimmste, was uns am Spieltisch passieren kann. Und ja gut, okay. Damit es am Ende trotzdem irgendwie so eine Art Happy End gibt, nehmen wir euch vielleicht die Transferleistung mancherorts ab und leiten daraus ab, was es dann im Gegenzug dazu für die perfekte Spielrunde, also die Spielrunde aus dem Himmel, bedeuten könnte.
Ja.
Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, ne? Wir gucken mal wirklich heute ziemlich dezidiert auf unsere private Sichtweise auf eine gelungene Runde, ne? Es ist dabei überhaupt nicht ausgeschlossen, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass einzelne der Mitspielenden, die wir gleich als aus der Hölle skizzieren, zusammen höllisch geniale Abende eines sehr vergnüglichen Tischrollenspiels bestreiten können. Nur dann wahrscheinlich eben nicht mit uns.
Genau. Nee, ist richtig. Also nehmt uns da nicht zu ernst, gerade bei diesen krassen Typen, die wir da gleich zeichnen. Es wird jetzt auch mal polemisch werden, davon ist nichts böse gemeint. Und im Übrigen sind wir auch alles andere als perfekt. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, vielleicht, dass am Anfang auch hinter dem Verhalten der Spieler oder dieser Spielertypen, da steckt ja oft auch ein Bedürfnis, ne? Also meistens jedenfalls. Also ein Grund, warum der Spieler sich so verhält, ne? Und sei es auch nur der Umstand, dass ihm das so am meisten Spaß macht. So. Und ob und wie man dann als Spieler und als DM dann vielleicht zum Konsens kommt, naja, das werden wir dann mal versuchen, dezidiert bei jedem Typus mal zu schauen, würde ich sagen. Also Daumen gedrückt dafür, oder? Ich beginne mal mit dem ersten Typen, der mir so einiges vermiesen könnte, okay? So, an meinem fiktionalen Spieltisch sitzt Stefan. Und Stefan hat, wie allzu oft, an diesem Abend nichts zu essen und zu trinken mitgebracht, aber dafür etwas anderes, nämlich seine überbordenden Regelkenntnisse, die nur darauf lauern, hervorzubrechen. Und dementsprechend ist es auch meist nur eine Frage der Zeit, bis der liebe Stefan meistens in den unpassendsten Momenten den Zeigefinger hebt, laut Stopp ruft und sagt, dieser halbe Meter Bewegungsrate steht dem Goblin-Wegelagerer nicht zu, denn auf Seite 204 Abschnitt 5, Paragraph 7 des Regelbuches steht dazu, und so weiter. Man kann es sich vorstellen, ja. Und solche Auftritte ziehen sich dann durch den ganzen Abend, gerne auch dann, wenn die Immersion am größten ist, weil dann hat man ja auch so richtig schön was zu zerkloppen.
Ja gut, okay, verstehe ich, dass das jetzt erstmal also ein bisschen destabilisierend wirken kann, aber du versuchst gerade irgendwie die Stimmung am Tisch aufrechtzuerhalten und mit deinen Worten spannende Welten zu entfalten und dann kommt Stefan und sagt, aber im Errata ist das anders geschrieben. Jetzt aber mal, aber um Stefan doch mal ein bisschen positiv zu verkehren, eigentlich ist es doch ein totaler Wunschmitspieler, jemand, der sich Gedanken macht, der nachliest, der sicherstellen möchte, dass die Welt an sich auch glaubwürdig und plausibel ist, könnte doch auch ein ganz toller Helfer sein, der deine Regelkenntnis noch an den richtigen Stellen abrundet oder nicht.
Ja, den Punkt gebe ich dir, ja, das könnte man meinen, also man muss auch sagen, du hast vollkommen recht, gerade ich bin ja ein großer Fan von Know Your Shit. Also, dass man nicht bei jedem Zauberspruch, den man selbst spricht, auch noch in der 10. Session erstmal im Regelbuch blättern muss, so nach dem Motto, wie war das nochmal? So. Aber Stefan ist da ganz besonders, weil der macht das eben immer dann, wie du bereits suggeriert hast, wenn man sich gerade dem Fluss der Geschichte widmen will, also Unterbrechungen gerade so gar nicht gebrauchen kann. Deswegen macht das und er macht es noch aus einem anderen Grund. Er möchte nämlich die Grundlage für etwas schaffen, was ihn sonst noch ebenfalls auszeichnet. Stefan ist nämlich nicht nur ein Regelfüchslein, er ist auch ein Powergamer. Das heißt, er nutzt sein Regelwissen hauptsächlich, um den regeltechnisch maximal effektivsten Helden zu spielen, die beste Ausrüstung in Synergieeffekten zu kombinieren und im Prinzip schon auf geringer Stufe allen potenziellen Gefahren hoffnungslos überlegen zu sein.
Na gut, also dass das eine große Gefahr für ein gemeinsames Spielvergnügen darstellt, ist relativ selbsterklärt. Ich glaube, wie will man denn bitteschön, wenn einer die ganze Zeit versucht, das Spiel dahingehend auszuschlachten und dafür so etwas wie einen Flow-Zustand des immersiven Spielerlebens mit Regeleinschüben zu torpedieren, versucht, was immer er kann. Wie willst du da eine schöne Spielrunde auf die Beine stellen? Ne? Also ich kann mir vorstellen, da würden sich regelmäßig alle anderen Mitspielenden abmelden und anfangen, auf ihren Smartphones zu daddeln, während du dir überlegst, ob du jetzt mit Stefan dich gleich einölst und dich in den Ring begibst oder wie du jetzt aus dieser Nummer rauskommst, ne?
Ganz genau. Man ist einfach sofort komplett in einem, also mental an einem ganz anderen Ort, ne? Nämlich über dem Regelbuch. Und es gibt dann noch quasi ein anderes Problem, ja. Also klar, die Störung des Spielflusses bei Regeldiskussion, ne? Völlig klar, das ist der Regelfuchs. Aber auch das Powergaming an sich, das kann zum Problem werden. Und vielleicht ist das für Spielerneulinge vielleicht gar nicht mal so offensichtlich und deswegen lohnt sich das kurz mal zu erläutern, ne? Weil man könnte ja eben auch denken, naja, was ist denn schlimm daran, mein Char so gut wie möglich zu machen. Ist doch eine schöne Sache so. Ja, in einem gewissen Rahmen stimmt das auch sicherlich, aber ich sag mal so, gerade bei kampflastigen Systemen und das sind ja ohnehin die Systeme, die besonders anfällig für Powergame-Attitüden sind, ne? Da besteht zumindest meiner Erfahrung nach die große Gefahr, dass ein Unbalancing, also ein Ungleichgewicht innerhalb der Gruppe entsteht. Ja, das heißt, die restlichen Spieler sind dann regeltechnisch viel schwächer aufgestellt als der Powergamer. Und dann ist man als Spielleiter oder überhaupt die ganze Gruppe ist in einer sehr blöden Situation, weil es gibt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder man lässt es so, dann werden die Kämpfe an sich langweilig, weil der Powergamer die Gruppengegner allesamt im Alleingang wegwischt. Oder man bringt die Gegner auf den gleichen Bedrohungslevel wie der Powergamer, doch dann werden die Kämpfe zu schwer für den Rest der Gruppe. So, ne? Also das hat wirklich tatsächlich ganz praktische spieltechnische Auswirkungen, mit der ich so immer...
Gut, verstehe ich. Die Kombination ist wahrscheinlich der frühe Tod eines jeden Spielspaßes, wenn man Stefan da mit sitzen hat. Jetzt lass uns vielleicht mal die Ebene des absolut Bösen verlassen. Ja. Was macht man denn mit solchen Leuten? Also gerade wenn ich mir jetzt so einen Regelfuchs vor Augen führe, ne, dann würde ich erstmal im Grundsatz den Leuten da draußen, die so ein bisschen zum Regelfuchs neigen. Ich hatte da auch vielleicht schon mal eine Phase in meinem Leben. Ganz ehrlich, es ist wahnsinnig.
Ist das so? Wirklich? Ja.
Ja, das
was
ist
du warst ein Regelfuchslein so. Mal?
Ich war auch schon mal ein Regelfuchs.
Schau mal an.
Was ich aber gelernt habe, lieber Anjo, schmerzhaft und weniger schmerzhaft, ist, es ist immer sinnvoll, die Entscheidungsbefugnis des Spielleiters zu respektieren. Ne? Der Spielleiter darf die Regel beugen, der Spielleiter wird im Zweifel, so zumindest sollte es sein, das Gesamtspielvergnügen der Gruppe im Blick haben. Und deswegen sollte ich mein eigenes unbedingtes Wollen und meine persönliche Regeltreue auch immer hinter die Entscheidung des Spielleiters zurückstellen und sagen, ja, mein Gott, dann poche ich jetzt nicht drauf. Mhm. Wer weiß, wenn ich das Ganze dann irgendwie nach der Spielrunde nochmal anspreche und sage, hey, übrigens, ne, da in dem zweiten Kampf, den wir heute Abend hatten, da ist mir nochmal aufgefallen, ich glaube, rein auf der Regelbasis wäre es so und so gewesen. Wer weiß, vielleicht belohnt mein Spielleiter mich ja sogar damit zukünftig, dass er mich zum Regelarchiv erklärt oder zum Clarifier, der im Nachgang nach Sessions nochmal irgendwie ne, ganz kurz sicherstellt, dass wir alle mit dem richtigen Regelwissen unterwegs gewesen wären, damit wir es fürs nächste Mal gelernt haben, oder? Ist doch cool.
Die Idee finde ich absolut super, wenn ein Spieler das auch machen würde oder anbieten würde. Weißt du, also auch aus zwei Gründen einfach, ne? Weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich nehme an ähnlich. Ich persönlich bin immer froh, wenn man mir als Spielleiter auch mal einen Aufgabenbereich abnimmt. Einfach, ja. Also neben Worldbuilding, Geschichte mir ausdenken und NSCs entwerfen und weiß der Teufel noch irgendwie. Genau, also wenn man mir dann das Studieren eines 300-seitigen Regelbuches vielleicht abnimmt, dann finde ich das richtig gut. Und was ich besonders elegant finde an der Idee von dir jetzt, ist, dass im Prinzip wird die Schwäche da ja plötzlich zu einer Stärke. Ne? Also das, was eigentlich stört, kann zumindest dann in dieser Verwendung oder in dieser Dosierung dann total hilfreich sein und eine Bereicherung für den Abend. Ne? Und der Spieler fühlt sich auch gebraucht, also Win-Win. Genau, ja. Unser Tipp, werdet der Regelanwalt der Gruppe. Also wohl bemerkt, ne, der Anwalt, nicht der Ankläger. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Unterschied da. Ne?
Gute Unterscheidung. Okay, check. Was machen wir mit der anderen Hälfte, dem Powergamer, der das Balancing killt? Was würdest du den Spielerinnen und Spielern da draußen zurufen, die einen kleinen Powergamer in sich schlummern haben?
Okay, wenn da jemand ist, dem das so Freude macht, dann würde ich vielleicht als Spieler gucken, also oder eine Bitte an den Spieler richten oder vielleicht kommt der Spieler ja von sich drauf, dass man neben dem, wo man so richtig krass irgendwie abräumt, sich dann doch freiwillig vielleicht dann noch ein paar Flaws verpasst.
Also ein paar also Schwächen,
sich,
ja.
Genau, ein paar Schwächen, also ein Bereich, wo man wirklich nicht gut ist, ja, weil eine Figur, die auf allen möglichen Ebenen durch die Regeln optimal funktioniert, das ist auch unrealistisch, es ist für mich keine runde Figur, ne, also auch eine Figur braucht Ecken und Kanten. Es gibt ja dieses Beispiel aus Star Trek, Mary Sue, das Mary Sue Phänomen, also eine Figur, die eigentlich durch ihre Perfektheit langweilig ist und nicht mehr interessant für alles. Also das wäre ein Tipp von mir, schaut mal, dass sie trotzdem da Kanten hat, dann auch gerne regeltechnische und auch noch diszipliniert euch dann wenigstens, wenn ihr schon so gut mit dem Schwert seid, dass ihr vielleicht nicht alles immer gleich mit dem Schwert lösen wollt.
Guter Punkt.
Weil das ist so ein bisschen, glaube ich, das Hammer-Nagel-Problem. Ne? Wenn ich einen Hammer in der Hand habe, dann sieht jedes Problem für mich wie ein Nagel aus, weil ich habe diesen tollen plus 4 Hammer in den Händen irgendwie. Aber da wäre dann mein Rat an den Spielern, okay, gebt den zum Beispiel den Social Accountern wenigstens eine Chance, gebt anderen Lösungswegen eine Chance, ja, und wartet vielleicht auch erstmal, ob der Rest der Gruppe vielleicht auch noch andere Ideen hat, ja. Und wenn diese Strategien alle fehlschlagen, naja gut, dann könnt ihr vielleicht immer noch vorstürmen und alles niedermetzeln, wenn es das ist, was euch Spaß macht, ja.
Okay, und ganz ehrlich, hier trifft das ein, was wir am Anfang gesagt haben. Es gibt noch eine viel einfachere Lösung, wie ein Powergamer am Spieltisch Spaß hat, nämlich wenn er sich mit 4 anderen Powergamern trifft und man einfach eine schöne Powergamer-Session draus macht.
Absolut, richtig, genau, ja, das stimmt.
Geht ja auch. Also, alles cool. Ja, dann würde ich sagen, den Typ Powergamer und Regelfuchs können wir getrost wieder an den Spieltisch zurückschicken. Stefan hat jetzt die Aufgabe, zukünftig das Regelarchiv der Gruppe zu sein, den Regelanwalt der Gruppe darzustellen und stellt seine Befähigung, alles mit dem Schwert lösen zu können, mal ein kleines bisschen hinten an. Ja, haben wir geschafft, oder?
Ja, das war einfach, total.
Meinst du? Ja, dann freue dich jetzt mal, dass Typ 2 auch an unserem Spieltisch sitzt. Da sitzt nämlich die liebe Melli. Da sitzt Melli. Und Anja, ich finde es ja total empörend, dass du vergessen hast, dass Melli da sitzt, weil, also Melli ist die einzig wahre, ne? Sie ist der einzige Charakter, der da spielt, weil alle Szenen, die du dir überlegt hast, sind für Melli geschrieben. Alle Rätsel sind für Melli gemacht, ne? Melli ist die einzige, die im Dialog zwingend dabei sein muss. Jeder NSC will nur mit Melli sprechen. Oh. Und sämtliche epischen Momente, die du überlegst hast, sind auch nur für sie da. Und um jetzt nochmal etwas aufzugreifen, was du eben schon gesagt hast, was du ja nicht magst, Melli hat nämlich gar keine Ahnung vom Spielsystem. Die weiß überhaupt nicht, was ihr Charakter beherrscht, aber alles ist für sie da.
Oh nein, Alarm. Wir haben einen Main-Char und dieser Main-Char ist auch noch ahnungslos. Das ist der Typus, unser zweiter Typus, der Selbstdarsteller, auch Rampensau gerufen. Die sammelt nämlich nicht nur Levelaufstiege, sondern auch Time to Shine und zwar gerne auch die der anderen Spieler. Also du hast es erwähnt, sie reißt ständig Szenen an sich und es wird jede Gelegenheit genutzt, die Eigenschaften der eigenen Heldin auf Teufel komm raus auszuspielen. Ne? So nach dem Motto, der Charakter ist drogensüchtig, ganz klare Sache, dann muss ich das auch bei jeder Rast, welche die Gruppe macht, mit zitternden Händen, blumigen Worten und großen Tamtam ausspielen, am besten im Monologen und auch wenn alle anderen am Tisch schon längst begriffen haben, ja, wir haben es verstanden, dein Char ist der Star und er hat ein Problem. Ne? Und du erwähnst es hingegen, wenn man dann mal einen Feuerpfeil wirken möchte, dann muss man erstmal wieder durch das Regelbuch blättern, weil man spielt diese Figur ja erst seit 20 Sessions. Ja, also völlig ahnungslos auch noch.
Ja, ich meine, Ahnungslosigkeit ist hier das Tüpfelchen auf dem I, ne? Und seien wir ehrlich, also der Grad der vorausgesetzten Beschäftigung mit dem System, ne? Was setzt du als Spielleiter an deine Mitspielerinnen und Mitspieler voraus, wie tief sie sich mit dem System auseinandergesetzt haben sollten? Sowas kann man in der Session Zero ja hervorragend klären. Für mich ist diese fehlende Empathie auch für den Rest der Gruppe etwas, wo ich mich super schwer beherrschen muss, ne? Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, dass eine Person, die sich die ganze Zeit versucht, die Times to Shine zu sichern, und wann immer es eine Möglichkeit gibt, den eigenen Charakter in Stellung zu bringen, dann versuche ich umso klarer auch durch meine NSCs oder auch durch Meta-Verweise das Wort zu erteilen und anderen Leuten auch mal oder andere Spielerinnen und Spieler mit ihren Charakteren auch durchaus mal in den Blickpunkt zu setzen, so dass Melly im besten Falle vielleicht merkt, dass es echt schön ist, wenn andere Leute auch mal zum Strahlen kommen oder auch mal das Mund aufmachen können.
Ja, aber ich insistiere, Sid, ne, Stichwort Spielerfolge. Was würdest du denn Melly selbst raten? Weil auch vielleicht ein bisschen jetzt doch zu Mellys Verteidigung. Meiner Erfahrung nach sind Typus Main Chars ja trotzdem oft sehr enthusiastische Spieler, ne? Und oft wünschen wir uns von den Spielern ja sogar mehr Rollenspiel. Also wenn ich jetzt Melly wäre und denke, ja, ach Manu, das ist jetzt aber meine Art zu spielen, was für einen Tipp hättest du da, um mich gruppenverträglicher zu machen? Oder was würdest du mir, ja genau, also was würdest du da triggern irgendwie?
Ich würde auf jeden Fall versuchen, daran zu appellieren, dass alle Spaß haben wollen, dass das Ganze hier aus einer gegenseitigen Interaktion besteht. Wenn aber niemand mehr Lust hat, mit Melly zu interagieren, weil sie das Spotlight für sich pachtet, dann wird das wahnsinnig schwierig. Also ich würde ihr versuchen klarzumachen, dass die Menge an Spotlights begrenzt ist und dass sie fair aufgeteilt werden sollte und dass sie auch einfach sich darüber bewusst werden sollte, ob es nicht vielleicht auch Spaß macht, dankbare Mitspielende zu haben und entwickelnde Beziehungen zwischen Charakteren entstehen zu lassen. Da ist doch eigentlich verdammt viel Platz auf der Bühne. Darum kümmere ich mich als Spieler da doch schon.
Genau, oder? Also auch als Schauspieler, ne, würde ich das total unterschreiben. Also meiner Erfahrung nach, Schauspiel funktioniert am besten zusammen eigentlich. Und also da würde ich das fast dann verbinden mit dem ersten Tipp, den du beim anderen Typus gegeben hast und sagen, naja, man kann ja aus dem Umstand, der Probleme schafft, eine Stärke machen, ne? Also wenn ihr jetzt jemand seid, der Spaß daran hat, seine Rolle immens auszuspielen und vordergründig daran interessiert ist, Rollenspiel zu machen und figurengerecht zu agieren und auch im Rampenlicht zu stehen, also ständig zu interagieren, zu dem wir ja auch immer raten, da würde ich dann sagen, hey Melly, das kannst du ja machen, aber versuch's doch einfach mal zusammen mit den anderen und sorg damit für tolle Szenen, ne, in denen auch die anderen am Tisch eingebunden werden, ne? Also Schauspielerei ist Mannschaftssport. Also da wäre auch wirklich mein Tipp dann an die Spieler, du kannst Dinge teilweise viel besser und spannender auch ausspielen, wenn du eine echte Bezugsperson am Tisch hast, ne, die da einen gleichwertigen Part übernimmt. Also wenn ich das Beispiel nochmal kurz aufgreife von dem drogensüchtigen Helden, ne, der Char ist drogenabhängig, der, was weiß ich, konsumiert Rauschkräuter oder ähnliches, ist maximal abhängig und es ist ein ganz existenzieller Teil seiner Charakterpersönlichkeit. Und das will Melly jetzt unbedingt ausspielen. So, dann kann sie das stundenlang allein machen in Monologen oder beschreiben, wie sie sich allein auf der Matratze wälzt im Cold Turkey oder was weiß ich, ne? Oder man beschließt, okay, ich spiele das einfach zusammen mit einer anderen Spielfigur aus, ja? Ich schnappe mir am Lagerplatz vielleicht mal einen anderen Helden und sage ihm, hey, ich muss dir was sagen, ich brauche Hilfe. Ich schaffe das nicht allein, ja? Diese Sucht, die frisst mich auf. Hilf mir, okay? Und wenn der
oder hey, ich brauche was, kannst du das besorgen?
Oder das oder auch das, genau, natürlich, genau. Und wenn der andere Held dann einwilligt, also in welche Frage auch immer, ne, was für tolle Szenen können sich da ergeben? Genau, er kann ihm entweder helfen, die Drogen zu beschaffen, oder er kann versuchen, ihn abzulenken, damit er nicht an die Droge denkt, oder er kann ihn versuchen zu überzeugen, seinen Gott anzunehmen und der Droge abzuschwören, weiß der Teufel, ne?
Und eine wie viel geilere Time to Shine hat Melly sich und dem anderen Spieler und dem anderen Charakter damit geschaffen, als das einfach nur alleine vor sich hin mehr.
Genau, richtig. Genial. Und das sind eben alle Szenen, die man als Rampensau auch total toll ausspielen kann, aber man tut es eben zusammen mit einem anderen Spieler. Also genau, Zustimmung wäre auch mein Tipp an Melli.
Okay, ja, damit kannst du leben.
Damit kann ich leben, total. Typus erledigt. Melli haben wir jetzt besänftigt sozusagen, aber es ist ja auch, ich hoffe, all die Stefans und Mellis da draußen sind uns jetzt nicht allzu böse, wenn sie so uncharmant als Negativbeispiel herhalten müssen. Sid, pass auf, hauptsächlich aus diesem Grund kommt jetzt mal ein Anjo an den Spieltisch, okay?
Ach du Scheiße, wir genau. sind verloren.
Run away. Genau, nee, Anjo ist da. Freu dich auf Anjo. Also Typus 3 ist Anjo. Und Anjo, freu dich auf Anjo. Anjo ist ein total lustiger Typ. Der ist so lustig, der hat es manchmal ziemlich schwer, sich vom Spiel und von der Immersion vereinnahmen zu lassen, weil eigentlich ist der Spieltisch seine Arena für seine Privatcomedy, die er gefunden hat. Ja, also der lässt keinen Witz ungehindert passieren. Da wird jede Pointe aufgehalten und auch jede Vorlage für einen Joke, auch wenn sie nicht immer niveauvoll sind, werden genussvoll ausgeschlachtet.
Okay, ich dachte, wir wollten keine Realbeispiele geben, aber ist okay, Anjo. Nein, Humor ist ja an und für sich etwas Gutes. Ne, Lachen ist ja, also Spiel ist ja auch etwas Heiteres, hat schon Loriot gesagt. Aber jetzt kommt er ja in deinem Fall eben nicht nur, also kommt der Humor ja nicht allein daher, sondern auch noch gepaart mit deiner unangenehmsten Eigenschaft. Wir alle kennen sie, Anjo. Du bist ja immer und ständig nur an deinem Smartphone, ne?
Ja,
also
du bist ja
beim Spielgeschehen bist ja gar nicht dabei. Alles im Real Life ist wichtiger. Du guckst dir an, wo dein Fußball-Lieblingsclub gerade auf der Tabelle umher dümpelt. Du guckst, wie die Aktien stehen. Alles ist, nichts ist wichtig, nur dein Smartphone, außer die Witze, die du bringen kannst, um in deiner netten Kumpeltruppe nochmal so richtig, richtig einen auf Macker zu machen. Also dann bist du wirklich der Anjo aus der Hölle, weil du mir die Immersion und den Spielfluss und das Tempo und die Teilhabe mit deinem Arsch einreißt und mir alles torpedierst, was ich gerade versuche aufzubauen.
So ist es ja. Also Typus 3, der Clown und der Swombie, der Smartphone-Zombie sozusagen. Aber weißt du was, ich finde tatsächlich, ich finde den Typus kompliziert, wenn ich über ihn nachdenke, weil ich glaube, wenn sich jemand so verhält, ist es oft ja so, also zumindest was den Clown angeht, ja. Wir lassen das Handy erstmal beiseite, kümmern uns mal um den Clown.
Okay? Na gut, okay.
Und da denke ich, ist es oft so, zumindest meiner Erfahrung nach, dieser Typus ist oft gar nicht per se gegen das Spiel oder gegen das, was man da macht, sondern er hat bestimmte Gründe wie, naja, er will vielleicht für gute Laune sorgen, also ihm gefällt, wenn man über ihn lacht, oder er will vielleicht auch manchmal Spannung abbauen in Szenen, die ein bisschen ernster sind, dass er hält das nicht so aus oder er glaubt, dass andere
Comic Relief. Okay,
oder vielleicht will er auch nur einfach seinen Platz finden, sozusagen in der Gruppe. Ne? Also, und wenn man das alles so ein bisschen berücksichtigt, ja, wie gehst du erstmal als DM damit um? Fangen wir erstmal damit an, ja.
Gute Frage, und du hast schon zwei wesentliche quasi Varianten genannt, unter denen dann klassischerweise so ein Clown daherkommt. Wenn es darum geht, dass jemand da einen Comic Relief braucht, dann versuche ich das zu identifizieren. Wenn ich merke, dass diese Momente des Witzereißens sich immer genau an den szenischen Punkten wiederfinden, in denen die Spannung oder der Horror oder das Unterdrucksetzen der Spielenden durch irgendwelche Herausforderungen zu groß ist, dann würde ich das versuchen aufzugreifen und dem entgegenzuwirken, indem ich dem Spieler entweder ins Zwiegespräch einlade und versuche zu verstehen, liegt es auch wirklich dran? Und andere Wege zu beschreiten. Wenn es aber die andere Variante daherkommt, dass die Person vorrangig geltungsbedürftig ist, dann würde ich den Weg wählen, den wir eigentlich auch gerade bei Medi gewählt haben, nämlich ich würde der Person versuchen, über das Spiel zu vermitteln, dass um Geltung zu erlangen, um von den anderen Leuten gefeiert zu werden, manchmal nicht der Witz die geeignete Möglichkeit ist, die am Wegesrand liegt, sondern eine geile Szene miteinander zu gestalten. Das ist viel, 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 viel wertiger sich anfühlt, mit den anderen Leuten einen geilen, immersiven Moment zu erleben oder dem Erzbösewicht im finalen Fight den richtigen Streich an der richtigen Stelle zu setzen oder den coolen, lustigen Spruch meinetwegen an der richtigen Stelle in-game rauszulassen. Als immer nur out of character und die anderen vom Spielgeschehen abzulenkenderweise seine Jokes zu drapieren.
Das ist tatsächlich auch ein Weg, ich sehe das ähnlich, ist ein Weg, den ich auch gehen würde. Also es sind ja oft auch bestimmte Persönlichkeiten. So, vielleicht ist es ja auch ein witziger Typ, auch wenn es beim Rollenspiel nervt irgendwie so, ne? Und vielleicht fallen ihm oft gute One-Liner ein oder er ist gut darin, Pointen zu erkennen, wenn sie sich ihm bieten oder sowas. Und dann würde ich sagen, okay, na gut, dann benutzt das doch, wie du bereits sagtest, in-game. Also nimmt den Humor in die Figur oder spielt vielleicht überhaupt eine Figur oder einen Char, der das bedient. Dann spielt doch jemand, dessen Held von der Persönlichkeit so ist, ja. Also dann spielt doch nicht den bierernsten Paladin, damit man für seine Witzchen aus dem Spiel aussteigen muss, um sie zu bringen, sondern spielt Gnockville, den schurkischen Gnom mit humoristischen Einschlägen und bringt da irgendwie eure One-Liner unter.
Was sich immer anbietet, ist natürlich, also bei einer Runde, die grundsätzlich dazu neigt, zwischenzeitlich jedes Lachsäckchen aufzuschnüren, das am Wegesrand baumelt, mach einfach zwischendurch eine Meme-Pause, gib den Leuten, wenn gerade mal wieder irgendein Witz den nächsten folgt, einfach mal 10 Minuten, um sich abzureagieren, ne? Stichwort Comic Relief, bevor du als Spielleiter dann wieder mit deinem vermeintlichen Richterhammer dazu alle ermahnst, jetzt aber bitte unbestimmt ganz tief ins Spielgeschehen einzutauchen, wenn einfach alle gerade nicht können. Natürlich kannst du dich auch mal metamäßig mit der Frage beschäftigen, warum passiert das eigentlich so häufig? Woran liegt es eigentlich? Warum kommt jetzt eigentlich keine Immersion auf? Wo krankt's am Spielgefühl? Liegt es vielleicht auch ein bisschen bei mir als Spielleiter? Ne? Treffe ich nicht den richtigen Ton? Sind meine Abenteuer vielleicht zu ernst? Da gibt's viele Dinge. Um aber dem Clown vielleicht noch mal ganz kurz, dem wir jetzt ja ausreichend was gegeben haben, den noch mal kurz beiseite zu schieben. Sorry, beim Smartphone-User, beim Smombie, bin ich ganz einfach. Einfach eine Handyregel finden. Sorry, Smartphone gehört für mich nicht an den Spieltisch. So einfach klingt das für mich. Und so würde ich es in der Session Zero mit meiner Spielgruppe auch ausmachen. Da finde ich nicht so eine richtig andere gute Lösung. Du?
Ich sehe das genauso. Also wenn die Versuchung einfach nicht da ist, weil man sich darauf geeinigt hat, es gar nicht zuzulassen, dann ist die Gefahr gering, dass sowas passiert. Tatsächlich ist meine Erfahrung, es hat sich in einer Gruppe bewährt, dass wir dafür gesorgt haben, dass wir auch wirklich, wenn wir dann doch mal Regeln nachschlagen, dass wir das in wirklich analogen Regelbüchern machen.
Super.
Weil es gab mal die Zeit, in der das, was man ja verstehen kann, es ist ja irgendwie dann auch praktisch irgendwie so, als jeder hat das als günstigeres PDF auf dem Handy oder auf dem Tablet, aber dann ist irgendwie schon quasi die Katze aus dem Sack, ne? Dann sitzt man da und wischt ab und zu mal rum und auch wenn es die Regeln sind, aber das Ding ist draußen und man hat sich gewöhnt, dass es okay ist, das auch mal in der Runde in die Hand zu nehmen. Mhm. Und da würde ich gleich einen Riegel vorschieben und sagen, bitte, das ist natürlich eine hochindividuelle Lösung, ne? Ich will jetzt nicht jeder Gruppe vorschreiben,
nein,
ein analoge Regelbücher
für sich finden.
Aber
klar.
Aber ja, bei uns klar. Hat sich das bewährt, dass wir sagen, nee, wir gucken sowas auch wirklich nur schwarz auf weiß auf Papier nach, damit man sich gar nicht erst an das Gewicht des Smartphones in der Hand am Spieltisch gewöhnt, sozusagen. Klingt blöd, aber es hat funktioniert.
Und wer reinkommt mit der Aussage, hey, heute Abend ist meine Spielkonzentration vielleicht ein bisschen angefressen, weil meine Oma ist gerade schwer krank oder was auch immer. Ey, easy, ne? Dann findet man einen Modus. Oder wer alle Viertelstunde mal, oder Quatsch, sagen wir mal, alle Stunde mal 5 Minuten lang mit seiner Freundin oder seinem Freund schreiben muss, okay, auch dafür findet sich ein Modus. Aber sprecht's halt ab, stimmt's ab und stellt sicher, gerade ihr Spieler und Spielerinnen, dass ihr euren Spielleiter nicht das Gefühl die ganze Zeit gebt, ihr seid an allem interessierter, was auf eurem Smartphone passiert, als an dem Spielgeschehen, was ich hier gerade jemand ausgedacht hat. Aber ich glaube, wir schieben Typ 3, ne, dem Clown und Smombi mal einen Riegel vor, denn wir schonen jetzt meines Erachtens einfach noch weitere Namen und da finden jetzt mal einen Typen, den ich persönlich gar nicht so problematisch finde, weil der heißt Sid und das spielt eigentlich einen ziemlich coolen Charakter, Anjo. Der Charakter ist nämlich super unnahbar. Der hat dem Tod ins Auge gesehen, hat seine halbe Familie bei einer missglückten Runde Mensch ärger dich nicht verloren, seine Seele an einen Dämon verkauft und hat von nichts Angst. Aber die Finsternis, ne, die wohnt in ihm selber, ist ein ziemlich lässiger Dude, lässt sich auch nicht so leicht von irgendeiner Heldentat verlocken, der macht einfach sein Ding. Na?
Oh, ja. Wie edgy du bist, ne? Wie edgy. Oder? Liebe Leute, wir haben einen Edgelord, ja. Ah, auch sehr, sehr geliebt von mir. Ja, genau. Du lässt dich überhaupt nicht erst von der goldenen Karotte des Abenteuers anlocken. Du bist einfach zu cool dafür. Ja, du ignorierst den Questgeber und du ignorierst nicht nur die Nöte der armen Dorfbewohner. Also den Vorschlag für den Typus, den setze ich jetzt noch oben drauf, ja,
okay.
Weil du zu cool und zu böse bist. Nein, du ignorierst ihn nicht nur, nein, du meuchelst den Dorfvorsteher gleich und zwar samt seiner Frau, den Kindern und dem Hund, um ihr kostbares Erspartes und die Heugabel +2 an dich zu nehmen, oder? Bist du so einer?
Ja, ich bin
Edgelord. Du bist ein Mörderhobo auch noch.
Und damit bin ich doch eine absolute Bereicherung für jede Runde, oder? Wie wird das bei dir so ankommen, Anjo, so jemand?
Ja, großartig. Edgelord und Mörder-Hobo. Also traumhafte Kombo. Aber ja, Ja, der Edgelord, der seinen einsamen Wolfstil gnadenlos durchzieht und ja, wie du sagst, deswegen auch rollenspielerische Interaktion bisweilen verunmöglicht. Ich sag mal so, jetzt aus Spielerperspektive gedacht, ja, oder was vielleicht ein Gedanken wäre, der da Spielern hilft, ein bisschen einzulenken. Ich finde Dinge, die eine Figur klar kennzeichnen und ihr klare Konturen geben, das ist erstmal im Rollenspiel super gut, ne? Also wie jetzt der einsame Wolf und so weiter und der schon ganz viel, der Wolf, der viel Schnee gesehen hat und ganz viel Böses und so weiter, so. Aber ich finde, gerade wenn sowas oder so eine Figur etabliert ist, dann kann es unglaublich reizvoll sein und für großartige Situationen sorgen, wenn die Figur hin und wieder mal ihre ewig gleiche Haltung eben aufbricht. Also wenn der mitleidlose Rächer, den du erwähnt hast, plötzlich zum Beispiel seine menschliche Wärme wiederentdeckt. Ja? Also jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen, ich bringe jetzt einfach mal ein Beispiel aus der, sag ich mal, populären Pen-and-Paper-Kultur. Ja? Achtung, Spoiler! Baldur's Gate 3, okay. Mhm. Da gibt es eine Figur, die heißt Lazelle, die meisten werden sie kennen, eine Kythienki-Kriegerin, ja, die ihr in die Gruppe aufnehmen könnt. Und die ist am Anfang lange Zeit aggressiv, kriegerisch, blutdürstig, rau. Ist eigentlich ein klassischer Edgelord-Charakter eigentlich. Ne? Die lässt kein Gefühl der Wärme an sich heran, das wird alles als Schwäche gewertet und so weiter. So. Und irgendwann aber, im letzten Drittel des Spiels, relativ spät, ja, da kann es passieren, dass wenn man sie, wie es da heißt, romanced, diese Haltung dann plötzlich aufbricht. Und das war für mich einer der wirklich spannendsten und auch schönsten Szenen im ganzen Spiel, wenn sie dann plötzlich da sitzt mit dir und dir erzählt, dass sie früher ja nur das Rot des Blutes und die Schwärze der Nacht gekannt hat, aber auf einmal sähe sie durch dich auch die anderen Farben. Ja? Und am Schluss geht sie so weit und fragt dich mit zarter, fast scheuer Stimme, wenn das alles vorbei ist, wirst du dann bei mir bleiben? Für immer. Und das war so ein genialer Moment für die Figur, ja. Das erzählt mir so viel und über den Prozess, den sie durchgemacht hat, ne. Also wenn ihr diese Edgelord-Eigenschaften habt, was ja auch immer mit so einer gewissen Unveränderlichkeit einhergeht, ja, dann wäre mein Tipp für euch, das zu etablieren. Das ist schön und gut. Aber die wirklich tollen Rollenspielmomente, die kommen, wenn man sowas aufbricht. Also traut euch das einfach mal. Verharrt nicht zu sehr in diesem Zustand. Brecht's auf.
Und wer es aus der gesteuerten Metaebene heraus nicht schafft, seinen Charakter mit seinem Verhalten irgendwann mal in einen Bruch kommen zu lassen, aus dem sich was Spannendes und noch viel Immersiveres entwickeln könnte, ja, dann kann ich als Spielleiter ja auch immer noch meine Spielwelt dazu nutzen und diesen, Entschuldigung, verdammten, eigenbrüterischen, supercoolen Mistkerl auch regelmäßig mal die eine oder andere Herausforderung stellen, die sich aus seinem verdammten, coolen Edgelord-Mörder-Hobo-Gebaren ergibt. Weil das nämlich nun mal der eine ist aus dieser Gruppe, der irgendwann steckbrieflich gesucht wird. Und weil das der eine ist, der sich beim wie auch immer daneben benehmen, dummerweise dies und jenes eingefangen hat, ja, weil, ne, mit jeder Schankmeid zwischen hier und dort zu pimpern, bringt einem dann auch irgendwann mal eine Geschlechtskrankheit, verdammte Axt, so ungefähr, um es jetzt mal irgendwie zuzuspitzen.
Ah ja, okay. Aber das ist eine interessante Frage, ne? Also genau, jetzt was die Mörder-Hobo-Eigenschaft angeht, ne? Also ich müsste es vielleicht nochmal ausprobieren. Es ist lange her, dass ich das ausprobiert habe. Also den Mörder-Hobo quasi mit Konsequenzen in der Spielwelt dann versuchen, Einhalt zu gebieten. Ich muss ehrlich gesagt sagen, in dem einen Fall, wo ich es das letzte Mal probiert habe, hat das einfach nur für maximale Eskalation gesorgt. Also er wurde dann gesucht und dann hat er aber nicht die Gelegenheit genutzt für tolle Momente, sondern er hat dann versucht, die halbe Stadtwache abzuschlachten, und als er das geschafft hat, hat er dann halt, keine Ahnung, den Marshall abgeschlachtet, der dann ankam, oder also ist auf jeden Fall ein Versuch wert, und man kann gucken, was sich dann ergibt, aber es ist auch quasi ein bisschen mit der Gefahr verbunden, dass alles dann komplett aus dem Ruder läuft, glaube ich. Aber das ist jetzt ein bisschen, ich wollte den Tipp jetzt gar nicht abwerten, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei Mörder-Hobo bin ich wirklich auch, weiß ich nicht, da komme ich an meine Grenzen. Also wenn man mich fragen würde, ja, mein Tipp an Spielenden für Mörder-Hobos, mir fällt da nicht viel anderes ein, als zu sagen, lasst den Scheiß einfach, ja. Weil da fällt es mir auch schwer, eine Motivation auszumachen, ne, jenseits von ich mache gern schöne Dinge kaputt wie ein trotziger 13-Jähriger. Also was.
Natürlich kann man Anti-Held-Kampagnen spielen, ne? Natürlich kann man eine Gruppe von vier, wie auch immer, gearteten Kriminellen spielen. Keine Ahnung, es gibt tolle Sci-Fi-Systeme, in denen man, ne, die vier Schmuggler spielt, die sich gemeinsam aus unterschiedlichen Gründen zusammengetan haben oder. Aber das fordert natürlich zum einen das Einverständnis aller, sich auf so eine Anti-Held-Variante einzulassen und ist eben keine stumme und einsame Entscheidung des Einzelnen. Und deswegen, das wäre jetzt mein Satz, den ich sowohl zum Thema Super Edgelord als auch zum Thema Mörderhobo sagen würde, ne? Pen and Paper ist ja im Kern, es ist Eskapismus, ne? Wir versuchen ein Stück weit den Beschränkungen und den Normierungen unserer Welt zu entkommen und die Freiheit zu nutzen, unserer Kreativität und unseres gemeinsamen Miteinanders uns auf eine Weise auszudrücken, die wir sonst nicht können. Und jetzt gilt dieser schöne Satz, die Freiheit des Einzelnen, seine Fantasien in diesem Fall am Spieltisch auszuleben, hört immer genau da auf, wo sie die von anderen beschneidet.
Ne? Absolut.
Also wenn ich das Gefühl habe, meine Freiheit bestünde jetzt darin, meine perversen, wie auch immer gearteten Gelüste im fantastischen Sinne als Teil meiner Figur auszuspielen, indem ich morde, brandschatze, vergewaltige und ich weiß nicht was, und andere Leute da sitzen und sich absolut nicht mehr wohlfühlen, dann ist deren Freiheit beschnitten und damit ist dann mehr oder weniger die rote Linie aber ganz locker überschritten und ich würde als Spielleiter Konsequenzen dann auch ziehen müssen.
Ja, das sehe ich bei dem Typus auch. Aber das ist vielleicht ganz gut, dass dieser Typus sich jetzt, dieser Sid, ganz zum Schluss an unseren fiktiven Spieltisch gesetzt hat.
Das war ja
weil
ich.
Weil das ja jetzt.
Das war ja ich.
Scheiße. Ja, genau. Ja, aber das.
Ich habe mich gerade selbst rausgeschmissen, hast du das gemacht?
Ja, genau, du hast dich selbst disqualifiziert. Ja, nee, aber ist gut, weil das, was du jetzt zum Schluss über den Typus gesagt hast, lässt sich natürlich vielleicht durchaus als schönes Schlusswort, als ultimativer Tipp für alle Spielenden auch geben. Ja, also selbst wenn ihr mit all den anderen Tipps und Anregungen, die wir jetzt gegeben haben, nichts anfangen könnt, wäre doch wirklich unsere Bitte an euch, prüft einfach, es ist eigentlich ganz einfach, prüft ab und zu mal, ob euer Spiel einen schönen Abend für alle ermöglicht, zumindest ermöglicht. Und das betrifft nämlich nicht nur die Spielleitung, natürlich auch, sondern immer auch die Spieler. Das, was wir über das Schauspiel gesagt haben, das trifft auch aufs Pen and Paper zu. Es ist ein Mannschaftssport. Und das geht nur, wenn alle irgendwie sich drauf einlassen und versuchen, das Beste draus zu machen und aufeinander zu achten.
Guter Punkt.
Alles klar. So, und wir bedanken uns jetzt bei euch, ihr lieben Hörenden, dass ihr uns mal wieder ertragen habt. Und ja, Sid, wollen wir jetzt abmoderieren oder gibt es da vielleicht noch irgendwas zu sagen?
Wenn es euch gefällt, dann klickt hier, klickt da. Nein, diskutiert gerne mit uns, sendet uns weiter Wünsche und Ideen. Und um das zuzuspitzen, am 15. und 16. November dieses schönen Jahres 2025 könnt ihr das sogar live und in Farbe machen, denn wir sind auf der Dreieichcon eingeladen worden. Und da dürfen wir beide neben zwei Workshops, die wir geben, auch noch beim Panel mitdiskutieren und freuen uns darüber hinaus, wenn ihr unsere Workshops besucht, wenn ihr aufs Panel kommt, aber auch wenn ihr uns auf den Fluren zwischen Spielrunden und Ausstellertischen ansprecht und mit uns ins Gespräch kommt. Oder möchtest du inkognito sein, Anjo?
Nein, ich freue mich einfach auf den Moment, wo vielleicht ein oder zwei Leute auf uns zukommen und sprechen hören und dann sagen, ach so, das Gesicht hat die Stimme und die Stimme das Gesicht. Ich glaube, es ist ja andersrum. mir geht's nämlich manchmal so bei Podcastern, ja, okay, die ich dann wirklich sehe. Nein. Ich bin sicher, man wird uns schon erkennen, auf jeden Fall. So, okay, jetzt aber, ihr Lieben, apropos Ausblick, was die Zukunft sonst noch bringen wird, natürlich auch eine weitere Folge mit uns beiden und so viel sei schon mal verraten, in der nächsten Folge geht es nämlich hinab und zwar wortwörtlich. Wir werden uns nämlich mit der Frage beschäftigen, klassisches Thema, wie erstelle ich als Spielleitung eigentlich einen Dungeon? Ganz genau. Und bis dahin, genau, wünschen wir euch natürlich ein schönes Miteinander in euren Runden, egal ob als DM oder als Spieler. Freuen uns weiterhin auch über Feedback von euch zu unseren Folgen und ja, bis zur erwähnten nächsten Folge sagen wir mal, macht's gut und spielt schön.
Mögen die Würfel euch gewogen sein.